Ich begrüße euch auch noch einmal ganz herzlich, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier unter euch sein darf. Ja, diese Geschichte, Hannah, kennen die meisten von uns vermutlich ganz gut, noch aus dem Kindergottesdienst oder aus anderen Zeiten. Und sicherlich kann man ganz viele Assoziationen zu diesem Text haben. Meine persönliche Überschrift zu diesem Kapitel aus Samuel heißt »Mit unerfüllten Wünschen leben«. Es geht um Wünsche, die nicht oder noch nicht erfüllt werden. Kennt ihr solche Wünsche? Der Wunsch nach mehr Gesundheit, mehr Geld, mehr Kraft für eine unverständliche Lebensführung oder den Wunsch, dass sich doch endlich mal der Ehepartner oder die Kinder sich ändern? Im Moment haben wir alle den überstarken Wunsch, dass Corona endgültig besiegt werden kann und wieder ein bisschen Normalität in unser Leben einkehrt. Die Normalität, die wir gewohnt waren. Aber selbst der Wunsch, den Hannah, die zweite Frau von Elkana, vor über 3000 Jahren hatte, haben viele Frauen heute noch ganz genauso. Sie wünschen sich auch sehnlichst ein Kind und können es aus unterschiedlichsten Gründen nicht bekommen. Dass Hannah keine Kinder bekommen konnte, das war nicht nur für sie persönlich schmerzhaft, sondern es hatte lebenszerstörende Wirkung. Denn in der damaligen Gesellschaft galt Kinderlosigkeit als Schande und man wurde deswegen sozial ausgegrenzt. Gott hatte den Juden gesagt, dass es für jede Mutter ein Segen sei, Kinder zu bekommen. Und daraus schloss man dann, dass Gott der Mutter einen Fluch auferlegt hatte, wenn sie nicht schwanger werden konnte. Hormontherapie, künstliche Befruchtung und dergleichen waren damals natürlich noch kein Thema und so war die Frau einfach ihrem Schicksal ausgeliefert. Das heißt, genau genommen, ja, waren es die Frauen, die unter dieser Situation zu leiden hatten. Elkana, der nahm sich einfach eine zweite Frau, die ihm seinen Wunsch nach Söhnen und Töchtern erfüllen konnte. So hat er das Problem für sich gelöst. Und das, obwohl Gott die Bigamie in seinem Gesetz eigentlich eindeutig missbilligt hatte. Elkana liebte seine Hannah wirklich. Und immer wenn es an der Zeit war zu opfern, dann gab er seiner Hannah doppelt so viel Fleisch mit wie Peninna. Aber diese Liebe war ihm nicht genug. Hannah dagegen musste die Liebe ihres Mannes genug sein. »Bin ich dir denn nicht mehr wert als 10 Söhne?« fragt Elkana sie. Tja, was soll sie nun darauf antworten? Kommunikation zwischen Mann und Frau, ein großes Thema. Natürlich liebt sie ihren Mann, er ist ja schließlich derjenige, dem sie einen Sohn schenken möchte. Aber sie ist es eben auch, die die Kränkung und die Eifersucht wegen des größeren Teils an Opferfleisch von Peninna ertragen muss. Sie muss mit einem gebrochenen Selbstwertgefühl weiterleben und mit dem Unverständnis über die Ursache ihrer Kinderlosigkeit, mit dem Gefühl, von Gott weniger geliebt zu sein als Peninna. Elkana sah das Ganze nicht so tragisch. Er hatte ja noch eine zweite Frau. Sicherlich war seine Frage an Hannah wirklich gut gemeint. Und doch muss dieser Satz sie tief verletzt haben, weil ihr Mann ihre Not nicht wirklich verstehen und nachempfinden konnte. Was macht Hannah nun mit ihrem unerfüllten Wunsch, mit ihrem Schmerz? Zieht sie sich zurück und verfällt in Selbstmitleid? Plant sie Rachefeldzüge gegen ihre Nebenbuhlerin Peninna? Hält sie Vortragsreisen über ihre Problematik? Lässt sie ihre ganze Wut und Enttäuschung an ihrem Mann aus? Nein, Hannah tut etwas ganz anderes. 24 Kilometer von ihrer Heimatstadt Rama entfernt liegt Silo, der Ort, wo Josua die Stiftshütte errichtet hatte. Und dorthin sollten die Juden, für die der Tempel zu weit weg war, dreimal im Jahr zu den religiösen Festen mit den seinen hinkommen, um Gott Opfer darzubringen. Und dort reiste auch Elkana regelmäßig mit seinen Frauen hin. Für Hannah war das immer ein ganz besonders schwerer Weg. Denn jedes Mal, wenn sie nach Silo hinaufzogen, dann bekam sie noch einmal so die volle Breitseite von Peninna zu spüren, die es genoss, sie immer und immer wieder daran zu erinnern, dass sie kinderlos war. Der Anlass hierfür war auch klar. Peninna bekam von ihrem Mann im Verhältnis weniger Opferfleisch als Hannah. Und wir wissen, dass Menschen so sind. Dass dann, wenn wir uns um eine Stufe niedriger gesetzt fühlen als der andere, dann versuchen, ihn auf unsere Stufe mit hinunterzuziehen. Anders können wir diesen Zustand nämlich gar nicht ertragen. Peninna macht Hannah klar, dass es für sie überhaupt keinen Grund gibt, sich über das Mehr an Opferfleisch zu freuen. Denn sie hat ein weitaus größeres Problem, das Peninna nun wirklich nicht hat. Schade, dass Peninna hier keine andere Art der Konfliktlösung findet. Bei diesem einen Mal, von dem uns hier berichtet wird, scheint sie ganz besonders deprimiert und verbittert zu sein. Sie mag nicht einmal etwas essen. Und dann ergreift sie die Gelegenheit. Sie macht aus ihrem Schmerz keine Szene, sondern ein Gebet. Sie kniet sich am Heiligtum nieder und sie schüttet Gott ihr ganzes Herz aus. Sie weint und schreit dabei, aber nicht so laut, wie die Klageweiber es damals taten. Wir lesen, dass sie lautlos betete, nur ihre Lippen bewegten sich. Herr, sieh an das Elend deiner Magd. Wahrscheinlich hatte sie dieses Gebet schon unzählige Male vorher gesprochen und Gott hatte ihre Bitte nie erhört. Ihr Wunsch war unerfüllt geblieben. Und trotzdem sucht sie immer wieder die Beziehung zu Gott. Sie weiß, dass nur er helfen kann und sie betet bei diesem Mal vielleicht inbrünstiger denn je. Es geht ihr diesmal wirklich schlecht und ihr Anliegen ist ihr auch dieses Mal wieder bitter ernst. Und so setzt sie noch einen drauf. Gott soll sehen, dass ihre Motive nicht egoistisch sind. Dass sie nicht nur etwas von Gott erbittet, sondern sie möchte auch etwas dafür tun. Und so legt sie ein Gelübde ab. Wenn Gott ihr Gebet erhören würde, dann will sie diesen Sohn nicht für sich behalten. Sie will ihn Gott zur Verfügung stellen. Dieses Kind soll ganz im Dienst von Gott stehen, aus Dankbarkeit. Als Zeichen für dieses Gelübde sollte diesem Sohn die Haare niemals geschoren werden. Hier handelt es sich um das gleiche Gelübde, das auch Simsons Eltern auf sich nahmen, als sie ihren Sohn unter ganz ähnlichen Umständen Gott weihten. Hannah ist ihre Bitte wirklich ernst und sie ist bereit, Gott für die Erhörung ihrer Bitte Ehre zu erweisen. So saß sie da, in sich versunken und betete. Ihr ganzer Körperausdruck muss schmerzverzerrt und auffällig gewesen sein, denn der Priester Eli wird auf sie aufmerksam. Für ihn macht solche Art des Betens überhaupt keinen Sinn. Seiner Meinung nach musste da Alkohol im Spiel sein. Betrunkene im Heiligtum Gottes, das kann nicht sein. Und so erteilt er ihr einen Verweis. Nein, sagt Hannah, ich bin nicht betrunken. Ich bin nur von Traurigkeit, Frust und Verzweiflung übermannt. Und deswegen habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet. Eli begreift ihre Lage schlagartig. Er war so mit Gott verbunden, dass er für sich wusste, ich bin jetzt berechtigt, dieser Frau die Erfüllung ihrer Bitte von Gott zuzusagen. Das ist wirkliche Vollmacht. Gott schuf hier durch seinen Geist eine Verbindung zwischen den beiden Betern Eli und Hannah. Und so kann Gott dieses Loch, das da an Hannah ist, mit Segen füllen. Wer würde sich nicht wünschen, mit einer solchen Vollmacht ausgestattet zu sein, den Blick für Menschen zu haben und ihnen das sagen zu können, was sie in dem Moment wirklich brauchen? Vielleicht sollten wir uns mehr darauf einlassen, so eine Vollmacht auch für uns in Anspruch zu nehmen und wirklich im Glauben zu beten, Gottes Verheißung beim Wort zu nehmen, in dem Wissen, dass Gott uns ernst nimmt. Die Bibel jedenfalls fordert uns dazu heraus. Unerfüllte Wünsche an sich müssen nicht deprimierend sein. Hannah wollte, dass aus ihrem unerfüllten Wünschen Segen wird. Und das macht sie zur Beterin. Sie wusste, dass Gott ihren Schmerz in Freude verwandeln kann. Ich glaube, wir brauchen unerfüllte Wünsche in unserem Leben. Sie geben nämlich den Blick frei für das, was wirklich zählt. Wenn ein nahestehender Mensch in unserem Leben plötzlich ernsthaft krank wird und diese Krankheit trotz Gebeten länger anhält, dann werde ich neu dankbar dafür sein, wenn Gott mich und meine Familie mit Gesundheit gesegnet hat. Aber ich kann durch so eine Situation auch den Segen von Gemeinde und Familie erleben, die mich im Gebet tragen, die mir zur Seite stehen, die fragen, wie es mir geht. Und vielleicht sind das sogar gerade die, zu denen ich sonst noch nie eine Beziehung hatte. Und schon wird mir klar, Gesundheit ist nicht alles. Es geht um so viel mehr in meinem Leben und in meinem Glauben. Als Kind hat mich immer besonders die Geschichte von der Missionarin beeindruckt, die braune Augen hatte und als Kind immer inbrünstig darum gebeten hat, dass Gott ihr doch blaue Augen schenken möge, weil das würde viel schöner aussehen und so viele andere hätten auch blaue Augen. Sie wollte doch so gerne blaue Augen haben. Sie bekam aber keine blauen Augen. Sie behielt ihre braunen und Jahre später dann bekommt sie den Ruf in die Mission und ist so dankbar für ihre braunen Augen und ihr dunkles Haar, weil sie dadurch in Asien nicht gleich als Europäerin wahrgenommen wird und sie einen ganz anderen Zugang zu den Menschen bekommt. Dieser unerfüllte Wunsch hatte einen Sinn. Manche unerfüllten Wünsche erinnern uns daran, dass das Leben auf dieser Erde nicht alles ist. Dass der Sinn des Daseins nicht nur im Hier und Heute liegt, sondern gerade auch in der Vorbereitung auf das ewige Leben. Die Wünsche können uns auch helfen, uns auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott zu freuen, weil wir wissen, dass letztlich nur dort alle unsere Wünsche erfüllt werden können. Menschen, denen alles gelingt, die sich alle Wünsche erfüllen können, die verlieren dafür den Blick. Vielleicht sind es unerfüllte Wünsche, die dir den Blick öffnen sollen für das, was wirklich zählt. Unerfüllte Wünsche können der Meißel sein, mit dem Gott uns bearbeitet, sodass die Schönheit und Reinheit entsteht, die er schon in uns sieht. Und das, was Gott uns in allen Fällen verspricht, ist, dass unser Leben auch mit einem unerfüllten Wunsch wertvoll, sinnvoll und erfüllt sein wird. Egal, wie es um unsere unerfüllten Wünsche steht, wichtig ist, dass wir zu Betern werden, dass wir immer wieder die Beziehung zu Gott suchen. Hannah betet, bekommt von Eli Mut und Trost zugesprochen und sie wird tatsächlich schwanger. Samuel heißt ihr Sohn, das heißt übersetzt, Gott erhört. Na also, beten klappt doch. Der himmlische Gebetsautomat hat mal wieder funktioniert. Sowas tut uns doch immer wieder gut. Da können wir gleich wieder ein theologisches System draus basteln. Unter den und den Voraussetzungen erhört Gott Gebete und sonst eben nicht. Aber den Gefallen tut Gott uns nicht. Wenn wir uns weiter mit der Bibel beschäftigen, dann stoßen wir auch auf nicht erhörte Gebete. Wenn wir ehrlich sind, werden unsere Wünsche nicht immer so erhört wie bei Hannah. Gott ist souverän und unabhängig. Er hat seine eigenen Gedanken und Pläne. Aber vielleicht hat die eigentliche Gebetserhörung auch schon im Tempel stattgefunden. Hannah sagt beim Rausgehen zu Eli, ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Vor Gott hat Hannah ihren ganzen Seelenmüll hingekippt, ihren Ärger, ihren Frust, ihre Beschämung durch Peninnah. Ausgekippt vor dem Herrn. Die erste Gebetserhörung liegt darin, dass die dunklen Berge ihre Anziehungskraft auf unsere Augen verlieren und dass dafür der lebendige Gott wieder ins Blickfeld rückt. Dass eine neue Freiheit sich in uns ausbreitet, weg von dem engen Blick auf den unerfüllten Wunsch. Wir lesen davon zwar nichts im Text, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah in diesem Gebet auch wieder Kraft bekommen hat, Peninna anzunehmen, dass sie frei wurde von ihren Hassgefühlen und vor allem bekam sie sicherlich die Kraft, im Zweifelsfall auch so weiterzuleben wie bisher, nämlich mit einem unerfüllten Wunsch. Denn jetzt stand der Herr ihr wieder vor Augen, der vorher im Dunst der Verzweiflung und der verwirrten Gefühle verblasst war. Jetzt war sie wieder getragen von der Gegenwart Gottes. Wenn unser Blick sich verengt auf ein Thema, wenn wir einen Tunnelblick bekommen und sagen, nur wenn dies oder das so wird, wie ich es mir wünsche, nur dann kann ich wirklich glücklich sein, dann drehen wir uns um einen neuen Gott, nämlich um unseren Wunsch. Dieser Gott kann aber nicht satt machen. Er macht verzweifelt. Er kann mit dem Segen, der in der Gegenwart Gottes liegt, niemals konkurrieren. Und dies gilt für alle Lebenslagen. Für die tiefsten und verzweifeltsten Löcher, die sich in uns auftun, nichts anderes kann sie füllen als nur der Segen Gottes. Und Hannah zeigt uns genau das, indem sie etwas sehr Bezeichnendes tut. Wir lesen ab Vers 21, im nächsten Jahr zog Elkana wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein ganz besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hannah blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbstständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. Tu, was du für richtig hältst, sagte Elkana, bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat. Und so blieb Hannah zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Sie brachten den Jungen zu Eli. Herr, erinnerst du dich noch an mich? Fragte Hannah. Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. Und so will nun auch ich mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören. Hannah entschied ganz klar, Samuel dem Dienst für Gott zur Verfügung zu stellen und damit erfüllte sie ihr Gelübde. Und es schien ihr überhaupt nicht schwer zu fallen, denn sie hatte um diesen Sohn nicht gebeten, um ihn für sich zu behalten, sondern sie lässt ihn los. Und wir lesen nichts davon, dass Samuel dagegen rebellierte. Scheinbar hatte er das auch als seinen vorgezeichneten Weg von Gott erkannt. Nun nehmen wir im neuen Bund und haben das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Wir brauchen nicht mehr wie damals einen Mittler zwischen Gott und uns. Wir haben selbst eine Beziehung zu ihm und wir alle sollen in seinem Heiligtum in der Gemeinde ihm dienen. Von Hannah können wir lernen, dass unser erstes Ziel für uns selbst und unsere Kinder immer der Dienst für Gott sein sollte. Was für eine Größe zeigt diese Frau? Sie lebt nach dem Grundsatz, was Gott mir anvertraut hat, das ist mir nur geliehen. Es gehört mir gar nicht. Ihre Liebe zu Gott entsprang einer solchen Kraft, dass sie das, was sie sich so sehr erträumt hatte, Gott wieder zurückgegeben hat. Sie war nicht davon abhängig, nur mit erfüllten Wünschen leben zu können. Das, was Gott uns anvertraut, das sind nicht nur Menschen, sondern auch unser Geld, unser Besitz, unsere Gaben. All das sollten wir Gott auch als gute Haushalter wieder zurückgeben. Es war sicherlich nicht ganz normal, was Hannah hier tat, aber sie musste diesen Entschluss ihrem Mann mitteilen. Und glücklicherweise war auch Elkana nicht so ganz normal. Tu, Tu, was du für richtig hältst. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir versprochen hat für unseren Sohn. Also, trotz einiger Kommunikationsprobleme, ein Mann, der wusste und verstand, was seine Frau in ihrer Gottesbeziehung bewegte. Ein Mann, der darum betete, dass seine Frau in ihren Entscheidungen geführt wird und dass diese dann auch und der diese dann auch akzeptiert und mitträgt. Für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlich. Hannah hat sich mitten in der Misere ihres Lebens dazu entschieden, die Flucht nach vorn zu ergreifen. Sie hat sich Gott anvertraut, statt menschliche Pläne zu schmieden. Sie hat all ihre Hoffnung und ihr Vertrauen auf Gott gesetzt und sie hat Zuspruch erfahren. Sie hat mit ihrem Gelübde aber auch etwas investiert. Sie hat ihren Wunsch losgelassen und jubelt. Sie verschenkt Jahre mit ihrem Sohn und schreibt später ein langes Loblied Gott zur Ehre. Und das Schöne ist, der Gott Hannas ist auch unser Gott. Wir können so viel von Hannah lernen. Lassen wir uns von diesem Gott ebenso herausfordern wie sie, unseren Schmerz zu einem Gebet werden zu lassen. Haben wir den Mut, uns Gott immer wieder anzuvertrauen, in dem Wissen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns eine neue Perspektive für unser Leben schenken möchte. Und lassen wir uns von Gott auch die Kraft schenken, Wünsche auch wieder loslassen zu können, den Blick für das Wesentliche geschenkt zu bekommen und dann Gott das auch wieder zurückzugeben, was ihm gehört. Dann wird uns der Segen Gottes sicher sein. Amen.